بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم تصدقت سبزيون الحمد لله heute wollen wir versuchen das ganze ein bisschen verkürzen inshallah taala Allah subhanahu wa ta'ala den Propheten Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam als Rahma, als Barmherzigkeit geschickt für alle Rahmatan lil alamin. Er ist eine Barmherzigkeit und damit auch alle seine Taten, alle seine Handlungen sind in Wirklichkeit eine große Barmherzigkeit für alle Welt. Und wir können wirklich stolz sein auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warum? Weil es gibt keinen Menschen, keine Person, von der so viel festgehalten wurde für die Nachwelt wie vom Propheten Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jede einzelne Tat von ihm wurde von seinen Gefährten wahrgenommen und bewusst weitergegeben an die anderen. Sogar wie Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie er hatte zwischen den zwei Augenbrauen eine Ader, die, wenn er wütend geworden ist, mit Blut anschwoll. Das heißt, die Sahaba konnten erkennen, wann der Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam wütend war. Sie haben jede kleine Sache wahrgenommen, bewusst wahrgenommen. Ja, sogar sie haben gewusst, dass ja, sie haben versucht, jedes einzelne Detail vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nachzuforschen, weil sie gewusst haben, er ist Uswatun Hasana. Er ist das perfekte Beispiel. Deswegen sie wollten ihn so gut wie möglich folgen. Und weil er nicht nur als Prophet für die Zeit damals, wo er geschickt worden ist, seine Funktion war nicht nur, dass er in dieser Zeit als Prophet geschickt worden ist, sondern er ist bis zum jüngsten Tag, bis zum letzten Menschen, der kommt auf diese Welt, ist er als Prophet geschickt worden. Das heißt, wenn er das Vorbild ist, das kopiert werden muss, wenn er das Vorbild ist, dem gefolgt werden muss, müssen auch für die Nachwelt all diese Sachen auch festgehalten werden. Sonst, wie ist es möglich, dass die Leute, die Prophet Muhammad nicht gesehen haben, die nicht in seiner Zeit gelebt haben, dass sie ihm folgen? Deshalb, Allah soll zufrieden sein von den Sahaba radiallahu ajma'in, von den Muhaddithin. Sie haben jede Einzelheit von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam festgehalten. Und für uns 1400 Jahre später ungefähr, ja, haben wir noch alles, ja, vor uns, Allah. Wir können wirklich stolz sein auf diese Sache. Wie unsere, mashallah, Vorfahren gearbeitet haben, wie sie, unsere Muhaddithin, die Gelehrten gearbeitet haben. Weil es gibt keine Person, von der so viel festgehalten worden ist, wie Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Und warum? Und wie können wir uns bedanken? Indem wir diese Sachen uns aneignen. Ja? Zum Beispiel, viele haben, mashallah, in ihrer Bibliothek zu Hause, viele Bücher stehen, mashallah. Ne? Aber sie schauen gut aus, ne? Vor allem die in mashallah Libanon gedruckten und mashallah die in arabischen Ländern gedruckten, mashallah. Dann gibt es diese verschiedenen, mashallah, viele, die haben viele Bänder und wenn man sie zusammensetzt, ne, entstehen solche Muster. Ne, und es schaut schön aus im Regal. Aber im Regal, ne, und die werden staubig und dann muss man mal Staub wischen. Nein, Sache ist, man soll das herausnehmen. Ne, und aufmachen und lesen. Ne, und versuchen, diese Sachen dann auch in sein Leben einzubringen. Allah soll mir und alle, die hier anwesend sind, die Kraft geben, diese diesen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein bisschen näher kennenzulernen und versuchen 100% ihm zu folgen. Wie schon gestern behandelt worden ist, haben wir gesagt, dass es ist sehr wichtig, dass man das Sunna folgt. Und da haben wir gesagt, es gibt diese Sunna Muakkada und dann gibt es diese Sunna, die Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam manchmal gemacht hat und manchmal nicht gemacht hat. Das heißt, wenn man diese Sunna, die Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam manchmal, manchmal nur ausgeführt hat und nicht fortwährend ausgeführt hat, wenn man die zum Beispiel nicht macht, wie zum Beispiel das Duha-Gebet, so weit sind wir gestern gekommen, das Gebet vor dem Zenit, bevor die Sonne im Zenit ist, und Awabin, das Gebet, diese freiwilligen Gebete nach dem Maghrib-Salah, wenn man das nicht betet, bekommt man dafür keine Sünde. Bekommt man dafür keine Sünde und man wird auch nicht dafür gefragt am Tag des jüngsten Gerichts. Aber wenn man es macht, bekommt man sehr viel Belohnung. Und dann haben wir dieses Beispiel von Imam Ghazali gehabt, dass wenn man eine Sünde, die zu tun hat mit der Ibadat, und wenn man keinen triftigen Grund hat, diese Sunna zu verlassen und man sie trotzdem verlässt, ist eine große Nachlässigkeit. Ist eine große Nachlässigkeit, die unbedingt vermieden werden muss. Weil der Verstand sagt uns das. Wenn man macht eine Tat, so wie Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns das empfiehlt, und man bekommt viel, viel mehr Belohnung, als wenn man die gleiche Tat macht, aber nicht mit Jamaat zum Beispiel beten. Nicht mit der Gemeinschaft beten. Wenn man zu Hause oder auf dem Markt oder auf seinem Arbeitsplatz das Gebet verrichtet, alleine, dann bekommt man nur eine Belohnung für das Gebet. Aber wenn man zusammen mit der Jamaat betet, bekommt man 27-fach mehr Belohnung. Das heißt, rein vom Verstand her, wenn man weiß, dass man viel, viel mehr Belohnung bekommt, wenn man das in der Moschee betet, das Gebet, und es ist gar nicht so schwer. Es gibt Leute wirklich hier, ich sehe das auch hier, mashallah, pünktlich, vor im Sarg, bevor die Zeit von Fajr anfängt, sind sie hier. Jeden Tag sind sie hier. Und wenn die Leute das schaffen können, warum können wir das nicht schaffen? Das heißt, das ist nur eine Sache, die man sich fest vornehmen muss. Und jemand, der das freiwillig, ohne triftigen Grund verlässt, der kann wirklich nicht als schlau bezeichnet werden. Oder in seinem Herzen ist gegen die Sunna vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam eine Art Leichtigkeit, er nimmt sie nicht für ernst. Und das ist eine sehr gefährliche Sache. Wenn man die Sunna vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht ernst nimmt, dann langsam, weil Allah liebt Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und all die Taten, die von Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemacht worden sind, sind auch von Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, diese Taten sind von Allah gewollt und geliebt. Das heißt, wenn man sagt, ach, was soll schon aus der Sunna werden, und wenn man das wirklich hier auf die leichte Schulter nimmt, dann kann das, das kann wirklich ganz, ganz schlimme Folgen haben, wie zum Beispiel Takhfifu Sunna. Wenn man das Sunna auf die leichte Schulter nimmt, kann es sogar bis zu Kufr führen, dass man aus Islam rausgeht. Weil Allah subhanahu wa ta'ala liebt Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und Allah subhanahu wa ta'ala liebt die Sunna von ihm, die von Allah gekommen ist, und er möchte, dass alle diesen Weg gehen. Wenn man ihn nicht gehen kann, diese Sunna nicht alle praktizieren kann, wenigstens die Liebe von diesen Sachen sollte in unserem Herzen sein. Wenigstens Liebe, und man sollte das nicht, einfach nur so, ich möchte nicht. Das sollte man nicht sagen. Sondern man sollte versuchen, diese Sachen zu machen. Dann gibt es die Sunna, die Adat, die Traditionen. Wie zum Beispiel, dass Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit der rechten Hand gegessen hat. Und seine Schuhe zuerst mit dem rechten Fuß angezogen hat. Das sind solche Traditionen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die er immer so gemacht hat. Schaut, hier gibt es wieder eine Nukta. Aufpassen. Das sind solche Traditionen vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die er immer so gemacht hat. Und es gibt keine Riwaya, und es gibt keine Lieferung, dass Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit der linken Hand gegessen hätte oder seine Schuhe zuerst mit dem linken Fuß seine Schuhe angezogen hätte. Es gibt keine solchen Beweise. Und es gibt aber die Beweise, dass jemand mit der linken Hand gegessen hat und Prophet Muhammad hat ihn aufgefordert, nicht so zu essen. Und einmal, zweimal, beim dritten Mal Prophet Muhammad hat dann gesagt zu ihm, dann sollst du nicht mit deiner linken Hand essen können. Und dann seine Hand ist stehen geblieben. Also er konnte seine Hand nicht mehr bewegen dann. So, das heißt, diese Adet, was Prophet Muhammad gemacht hat und immer zu gemacht hat, das heißt, man sollte auch diese nicht ohne triftigen Grund verlassen. Weil man sieht, dass Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sogar für jemanden, der gegen diese Tradition, die Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam immer gemacht hat, sogar eine schlechte Dua gemacht hat für ihn. Das heißt, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er wollte nicht, dass seine Umma irgendetwas passiert, dass sie irgendeinen Schaden erleidet. Aber denjenigen, der mit der linken Hand gegessen hat, für den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, dass seine linke Hand nicht mehr funktionieren soll. So, das heißt, es muss wirklich eine Sache sein, die ernst zu nehmen ist. Das Verlassen der Sunnah Adia, bei dem keine Dauerhaftigkeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert wurde, wenn man das nicht macht, das ist nicht zu tragen. Zum Beispiel das Therit, das Essen von Therit oder Ajwa, Datteln. Ne? Das hat Prophet Mausa gegessen, dass wenn man das jetzt nicht isst, dann ist es nicht so tragisch, wenn man jetzt andere Formen von Datteln isst. Ne?
Ganz kurz zum Verständnis fragen, was ist dieses
Tarif? Tarif, das ist so eine Art Essen von den Arabern, ne, die können dir das besser erklären. Und dann glaube ich, das ist so mit Fleisch und das Soße und dann das Brot wird hier klein gemacht und reingeschmissen. Ne? Und das hat Mohammed Sassim hat sehr gemocht. Ne? Also wenn man das jetzt nicht isst, dann bekommt man keine Sünde. Oder ist es nicht so tragisch. Und wenn man das auch nicht macht, ist man kein Tarikus Sunna und kein Mukhalifus Sunna. Also, das ist auch ganz wichtig. Allah soll uns Tawfiq geben, dass wir der Sünde vom Propheten Muhammad folgen können. Ich möchte jetzt ein Missverständnis beseitigen, bezüglich dieser, man sollte bei dieser Ittiba von Sunna, sollte man nicht darauf schauen, ob diese Überlieferung da'if, schwach ist oder nicht. Weil es bezüglich den Fadail Belohnungen zwischen den ehrenwerten Muhaddithin, Gelehrten und Fuqaha, Rechtsexperten, die Erlaubnis gibt, diese zu praktizieren. Man kann diese nehmen und mit diesen praktizieren. Deswegen wird in Tadrib al-Riwaya geschrieben, إِذَا رَأَيْتَ حَدِيثًا بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ فَلَكَ أَن تَقُولَ هو ضعيف بهذا الاسناد ولا تقل ضعيف المتن. Das heißt, wenn du einen Hadith siehst, die einen schwachen Isnad hat, einen Sanad, die Überlieferungskette ist schwach, dann kannst du sagen, dass diese Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit diesem schwachen Sanad, mit dieser schwachen Überlieferungskette bis zu uns gekommen ist. Aber du sollst nicht sagen, dass die Matten, die Worte, die gesprochen worden sind, oder der eigentliche Hadith schwach ist. So. Imam Ghazali rahmatullahi alayh schrieb folgendes. Ein Muhaddith hat sich an einem Samstag oder am Mittwoch Hajama, das heißt Blut schröpfen lassen. Obwohl es einen Hadith gibt, die mit einer schwachen Überlieferung überliefert worden ist, dass derjenige nur sich selbst dafür zur Rechenschaft ziehen soll, der sich am Samstag oder am Mittwoch Blut schöpfen lässt und danach die Krankheit von Baras, Leukämie, bekommt. So, dieser Hadith, dieser Gelehrte, hat, weil dieser Hadith daif ist, weil diese Isnad, diese Überlieferungskette daif, hat er nicht so ernst genommen und hat sich an einem Samstag dann Blut schöpfen lassen. Und es war tatsächlich auch mit dieser Krankheit erkrankt. Und dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in seinen Traum gesehen. Und Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ihn gefragt, warum er denn so gehandelt hat. Obwohl er doch gewusst hat, dass man am Samstag und am Mittwoch kein Blut schöpfen lassen soll. Und er hat gesagt, die Hadith ist daif. Hat er gesagt. Also, er, Aber trotzdem, er hat doch meine Worte überliefert, hat der Prophet Mohammed gesagt. Es ist die Überlieferung, das Kette ist da'if, aber die Worte sind ja die Worte von Prophet Mohammed. Das heißt, wie kannst du das außer Acht lassen? Und danach hat er verstanden, ja, dass er falsch, dieser Hadith falsch eingestuft hat und falsch nachgedacht hat über den Matn, über die Worte von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam und hat Toba gemacht und Reue gezeigt. Und hat Prophet Muhammad darum gebeten, dass er für ihn Dua macht. Und Prophet Muhammad hat Dua gemacht und er hat dann wieder Shifa bekommen. Ja, er hat dann wieder gesungen. Das kann man in Arba'in Seite 63 finden. Ne? Daraus haben wir gelernt, dass man einen Hadith nicht verlassen sollte, nur weil die Überlieferung schwach ist. Die Fuqaha selbst haben manchmal sogar diese als Beweis genommen. Die Fuqaha haben sogar diese als Beweis genommen. Die großen Muhaddithin und die ehrenvollen Fuqaha, Rahmatullah alayhim, haben bezüglich den Belohnungen, die mit der Sunna Adiyah und Akhlaq unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam zu tun haben, auch wenn diese schwach waren, Istinat, das heißt diese Überlieferungskette akzeptiert und die Erlaubnis für das Praktizieren mit diesen gegeben. Warum auch nicht? Denn dadurch würde die Umma von einem großen Anteil von Din mahrum sein. Das heißt, die Ehre, die große, von dieser großen Ehre, der Sunna von Rasulullah zu folgen, würde verwehrt werden. Deswegen, die Fuqaha und Imam Mujtahidin, Rahmatullah alayhim, haben es erlaubt, dass man diese nimmt. Vor allen Dingen, wenn es verschiedene Turuq gibt, verschiedene andere Überlieferungen gibt, die diese Hadith bestärken. Ja? Es kann zwar sein, jetzt dieser Hadith mit diesem Isnad, mit dieser Überlieferungskette ist schwach. Ja? Aber es gibt andere Hadithe, die diese gleiche Hadith überbringen. Das heißt, diese gleiche Hadith wird mit verschiedenen Überlieferungsketten überliefert. Ja? So, das heißt, die Nachricht, die zu uns gekommen ist, ist bestärkt worden. Das heißt, warum sollte man dann diese Hadith lassen? Obwohl sie doch von anderen Hadithen schon bestätigt worden ist. Nur weil sie eine schwache Isnad hat. Und deswegen haben das viele vor ihren eigenen Ijtihad haben das bevorzugt. Wenn es eine solche schwache Hadith gibt, haben sie sogar diese vor ihrem eigenen Ijtihad bevorzugt und haben lieber eine Hadith genommen, die eine schwache Istinat hat, eine schwache Isnad hat, haben das genommen. Deswegen سورة الأنام النووي رحمه الله سعد إنسان شاح فالمسلم الأذكار قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بحديث ضعيف ما لم يكن موضوعا. Das heißt, Imam Nawawi رحمه الله hat und viele Ulama und Gelehrte haben es erlaubt und haben das auch als gut angesehen, dass man in Bezug auf Fadail, auf Belohnungen, tugendhaften Vorzügen und Tarif, wenn man Leute zu Taten bestärken möchte und von schlechten Sachen abhalten möchte, dass man bezüglich diesen Themen Hadithe benutzen kann, die schwach sind. Solange sie nicht Maudu sind, erfunden. Solange sie nicht Maudu sind, das heißt, dass sie völlig basislos sind und erfunden sind, darf man mit diesen Hadithen auch folgen. Und auch manchmal viele, auch in Fath al-Qadir, al-Istihbab, yathbutu bid-da'if dun al-mawdu'. Ja, also in Fath al-Qadir kommt auch, dass dieser Istihbab, dass es gut ist, diese Sache zu machen, kann festgelegt werden mit da'if Hadith, mit einer schwachen Überlieferung, aber nicht mit mawdu'. Ja? So. Deswegen Allama Shakir Uthmani rahmatullahi alayhi in Fath al-Mulhim, das ist ein Scherf von Muslim Sharif, er sagt, dass er sogar, dass eine Ijma, dass es sogar einen Konsens gibt, zwischen den Ulama, dass man mit schwachen Hadith praktizieren kann, bezüglich von Fadail und diese Sachen. So, wie kann man das denn verleugnen? Wenn die Ulama, die Erlaubnis geben dazu, wie können wir als Nichtgelehrte und Nichtbefugte und überhaupt kein Wissen habende, wie können wir, das ist Hadith Daif, das können wir gar nicht folgen. Wie können wir das dann sagen? Wir haben kein Recht dazu. Wenn Ulama das erlauben, die sich ihr ganzes Leben mit dieser Sache befasst haben und sich diese dann auch einig geworden sind, ne? Deswegen, meine lieben Brüder und Schwestern, man soll wirklich nicht, wenn, solange diese nicht Maudu' ist, dann ist es eine Sache, was man wirklich versuchen sollte, wahrzunehmen und nicht einfach so zu ignorieren. Dann habe ich hier, das können wir überspringen, 11 Verse vom Koran, die das Folgen von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uns befehlen. Ja? Und da haben wir schon viele vorher und werden wir nachher auch noch hören, deswegen überspringe ich das. Aber diese Ulum kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah ila akhir ayah, diese möchte ich ein bisschen noch erklären. Das heißt, Allah sagt, wenn ihr Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn ihr Allah liebt, wenn ihr behauptet, dass ihr Allah subhanahu wa ta'ala liebt, dann folgt mir. Und wenn ihr mir folgt, das heißt dem Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dann Allah wird euch lieben und Allah wird eure Sünden vergeben. So. Wenn man jemanden liebt, diese Muhabba ist eine Sache, diese Liebe ist eine Sache, die in einem drin ist. Das kann man von draußen nicht sehen. Ne? Diese Muhabba, diese Liebe, man kann viel behaupten. Man sagt, Mashallah, ich liebe. Aber das ist eine Sache, die innen drin ist. Wie soll ich das sehen? Deswegen die Situation und der Kontakt mit der Person oder die Beziehung oder das Verhalten zu der Person, die man liebt, die ist sozusagen dann der Beweis, der äußere Beweis dafür, dass man eine Person liebt. Das heißt, wenn man eine Person liebt, dann äußerlich folgt man dieser Person. Äußerlich versucht man, diese Person auch zufriedenzustellen. Ne? Das heißt, also ein Satz, ich liebe eine Person, und gegen den Wunsch dieser Person zu handeln, ne, ist offensichtlich nur eine trockene Behauptung und hat keine Basis. Deswegen, meine Brüder, diese Liebe muss zum Vorschein kommen. Diese Liebe zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam muss zum Vorschein kommen. Und es kann nur zum Vorschein kommen, wenn wir diese Sunna lebendig praktizieren. Deswegen, Tabari rahmatullah alayh, der überliefert von Abu Huraira Blan, derjenige, der meine Sunna zu solch einer Zeit wieder lebendig macht, in der sie nicht mehr praktiziert wurde, für den gibt es die Belohnung von 100 Märtyrern. Meine Brüder, wenn wir uns jetzt anschauen, die Sunna von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ist wirklich hier vereinsamt und von keinem mehr erkannt. Ja? Viele Leute haben keine Ahnung von der Sunna von Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, weil sie immer sozusagen unter den Tisch gekehrt worden ist. Ne? Also ist keine Beachtung gezeigt worden. Deswegen viele Sunna von Rasulullah sind vergessen worden. Sie sind noch in den Traditionen vorhanden. Wenn ich mir jetzt die türkischen Traditionen so anschaue, ne, in den Dörfern und so, sehe ich viele Sachen, sind dort, aber die Leute wissen nicht, warum sie es machen. Sie machen zwar, die machen das schon, aber sie sagen, das ist unsere Tradition. Obwohl, wenn man das nachforschen würde, würde man sehen, dass die Sunna von Rasulullah dahinter steckt. Und wie schade ist es, dass die Leute das nicht bewusst machen. Ne? Die machen das sowieso. Aber wenn man das lernen würde und bewusst mit der Nähe von Sunna machen würde, würde man was? 100 Märtyrer Belohnungen bekommen. Allah soll uns Tawfiq geben. Und wirklich, diese Hadith haben wir gestern schon gesagt, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Derjenige, der meine Sunna lebendig macht, diese Person liebt mich in Wirklichkeit. Das heißt, diese Person ist in ihrer Behauptung, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam liebt, wahrhaftig. Und derjenige, der mich wirklich liebt, wahrhaftig liebt, nicht nur mit Behauptung, der wird mit mir im Paradies sein, Allah. Deswegen, man sollte versuchen, diese Sache in sein Leben zu bekommen. Aber derjenige, der sich von meiner Sunna abwendet, das heißt, sie nicht ausführt, unachtsam, wie es bezüglich ist, ist nicht von demjenigen, der uns folgt. Ja? Deswegen, meine Brüder, man sollte versuchen, sich nicht von der Sunna abzuwenden, weil es eine große Gefahr besteht, dass man sich ganz von Dien abwendet. Wie wir schon gestern gesagt haben, wenn man eine Sache, die Sunna ist und vom Propheten Muhammad immer zu gemacht worden ist, und wenn man das ohne Grund irgendwie lässt, dann, was sagt Abdullah Dehlevi, Allah wird ihn bestrafen dadurch, dass er ihm nicht mehr die Kraft gibt, Farai zu machen. Ja? Deswegen Allah soll uns schützen. Und uns die richtige Liebe von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam unser Herzen geben. Hudhaifa radiallahu anhu sagt, der Platz der Sunna kurz vor der Qiyama, jüngsten Zeit. Hudhaifa radiallahu anhu sagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, es wird ein Tag kommen, an dem außer diesen drei Dingen nichts zu empfehlen ist. Halal, erlaubtes Einkommen, ein Freund, dem man sich anvertrauen kann, und die Handlung und die Tat, die der Sunna entspricht. Das heißt, es wird ein Tag kommen, wo diese drei Sachen sehr schwer zu finden sein werden. Nochmal, halal, erlaubtes Einkommen. Ein Freund, ein richtiger Freund, dem man sich anvertrauen kann, und die Handlung und die Tat, die der Sunna entspricht. Allah subhanahu wa ta'ala soll uns vor Irreleitung schützen. Das Nichtbefolgen ist eine Irreleitung, Dalala. Imran bin Hussein r.a. überliefert, dass der Koran, Ahkam, die Befehle von Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Ahkam herabgesandt, und die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist sozusagen eine Erörterung, ein Tafsir, die durch die Taten und durch die Worte vom Propheten Muhammad festgelegt worden sind. Deswegen sagte das Prophet Muhammad gesagt hat, folgt mir, ich schwöre bei Allah, wenn ihr mir nicht folgt, dann werdet ihr irregeleitet. Möchtet mal soweit, ne, gibt es eine, soweit? Folgt mir, ich schwöre bei Allah, wenn ihr mir nicht folgt, dann werdet ihr irregeleitet. Allahu Akbar. Islam ist zusammengesetzt aus zwei Bestandteilen. Die Ahkam, die Befehle von Allah subhanahu wa ta'ala, und Ta'lim und Rasul. All das, was uns Rasul sallallahu alaihi wa sallam beigebracht hat. Wer auch immer einen von diesen beiden verlässt, hat den Sirat al-Mustaqim, den geraden Weg verlassen. Deshalb kann das Leben eines Muslims nur dann vollkommen sein, wenn es der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam entspricht. Wenn jede Abteilung, Bereich unseres Lebens der Sunna unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam entspricht, dann ist das Hidayah. Was ist Rechtleitung? Wenn all unser Leben, alle Abteilungen von unserem Leben der Sunna vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam entsprechen, dann sind wir auf richtige Rechtleitung. Dann haben wir Hidayah. Ne? Und wenn sie gegen die Sunna sind, dann haben wir ihre Leitung. Dalala. Allah soll uns Verständnis geben, bis wohin das führen kann. Ne? Abu Sa'id Khudri darüber berichtet, dass Prophet Muhammad aus ihm gesagt hat, derjenige, der halal gegessen, die Sunna praktiziert und die anderen von seinen Schwierigkeiten und Schaden verschont hat, der wird ins Paradies eingehen. Allah. Ja? Das heißt, nochmal, derjenige, der halal gegessen, die Sunna praktiziert und die anderen von seinen Schwierigkeiten und Schaden verschont hat, der wird ins Paradies eingehen. Allah. Die Wichtigkeit der Sunna, die Sahaba gehabt haben, die die Sahaba gegeben haben für die Sunna von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Aslam rahmatullahi alaihi sagt, dass Abdullah ibn Umar radiallahu anhu mal gesagt hat, dass er mit offenen Knöpfen das Gebet verrichtet hat. Ich habe ihn wegen dem Grund gefragt und er antwortete, ich habe den Propheten sallallahu alaihi wasallam so handeln sehen. Allah. Ja? Weil er den Propheten gesehen hat, mit offenen Knöpfen gebetet, er hat das auch gemacht. Urwa rahmatullahi alaihi sagt, dass Muawiyah radiallahu anhu zu ihm gesagt hat, eines Tages war ich bei dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und ich sah, wie die Knöpfe seines Obergewandes offen waren. Urwa rahmatullahi alaihi sagt, danach habe ich Muawiyah radiallahu anhu immer, egal ob es warm oder kalt war, mit offenen Knöpfen gesehen. Allah. Das heißt, sie haben sogar diese Sunna vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass das Obergewand aufgeknöpft ist, das haben sie sogar genommen. Abdullah ibn Umar radiallahu anhu pflegte an einem Platz namens Shajara, der zwischen Mekka und Medina liegt, Qailula, Mittagsschlaf zu halten. Und er pflegte auch immer zu sagen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch an diesem Platz Mittagsschlaf gehalten hätte. Allahu Akbar. Sogar das Schlafen, Qailula, an einem bestimmten Platz, das ist sogar übernommen worden von den Sahaba, radiallahu anhu ajma'in. So, wir können sehen, dass die Sahaba nicht unterschieden haben, ob die Sunna mit Ibadah zu tun hat, ne, mit dem Gebet oder mit den anderen Anbetungsformen, oder ob sie zu tun gehabt hat mit den Traditionen, mit den Akhlaq und den Adat von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sondern sie haben einfach Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in jeder Tat, die sie von ihm gesehen haben, befolgt. Und das ist richtige Ittiba. Ne? Das ist richtige Ittiba. Allah subhanahu wa ta'ala soll uns auch, und das kann man sehen, dass es auch Grund ist dafür, dass man Allah näher kommt. Weil die Sahaba würden nicht eine Sache machen, die sie nicht zu Allah bringt. Das heißt, wenn das hier von den Sahaba praktiziert worden sind. Allah ist zufrieden von den Sahaba. Das heißt, das ist eine Sache, die man auch machen sollte. Das heißt, wenn Sahaba, Prophet Muhammad, nicht nur in Ibadah, sondern auch in anderen Sachen gefolgt sind, sollten wir auch versuchen, so viel wie möglich mit der Sünde von Prophet Muhammad zu praktizieren. Es gibt sogar eine Hadith in Targhib, die sagt, dass La'ana, Fluch auf denjenigen kommt, der die Sünde von Prophet Muhammad nicht praktiziert. Schaut euch das mal an. Aisha radiallahu anha sagt, dass Prophet folgendes gesagt hat: Ich verfluche 6 Arten von Leuten. Und Allah Ta'ala hat diese ebenfalls verflucht. Jede Dua, Bittgebet eines Propheten wird akzeptiert. Das heißt, auch diese Bittdua, diese schlechte Dua, Fluch von Rasulullah, auch wird von Allah SWT akzeptiert. Erstens, diejenigen, die beim Buch von Allah SWT eine Veränderung vornehmen. Erstens, diejenigen, die beim Buch von Allah Ta'ala eine Veränderung vornehmen. Zweitens, die das Taqdir, Schicksal verleugnen. Ne? Das heißt, es wird eine Zeit kommen, wo die Leute das auch nicht mehr akzeptieren. Ne? Allah soll uns schützen. Drittens, diejenigen, die über unsere Umma mit Zulm, Ungerechtigkeit herrschen. Das heißt, denjenigen, denen Allah Ta'ala Ehre gegeben hat, erniedrigen. Und denjenigen, denen Allah SWT Erniedrigung gegeben hat, ehren. Diese Leute sind auch verflucht. Diejenigen, die das Haram, Verbotene von Allah Ta'ala als Halal, erlaubt ansehen. Die sind auch verflucht. Die meiner Ahlul Bayt, Angehörigen meines Hauses, Respektlosigkeit zeigen, denen Allah Ta'ala selbst Hurma, Ehre verliehen hat. Und sechstens, diejenigen, die die Sunna verlassen, Allah. Schaut euch mal an, unter welchen Kategorien, unter was für schlimmen Sachen das Verlassen der Sunna aufgelistet worden ist vom Propheten Muhammad Mustafa, sallallahu alaihi wasallam. Das ist eine große Wa'id, Bestrafung für das Verlassen der Sunna, die wirklich einen, wirklich die Haare zum Sträuben bringt. Und danach wundern wir uns, warum wir nicht die Barmherzigkeit von Allah bekommen. Was heißt Fluch? Was heißt La'na? La'na heißt Fernsein von der Barmherzigkeit von Allah. Ja, die Definition habe ich mal gelesen. La'anet heißt, dass man fern ist von der Rahmet von Allah SWT. Das heißt, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat Dua gemacht, und Allah soll die Leute auch verfluchen, die eine von diesen 6 Gruppen sind. Das heißt, sie sollen fern sein von der Rahmet von Allah SWT. Und Allah, es gibt einen Hadith, Prophet Muhammad, ihr werdet nicht mit euren Taten ins Paradies kommen. Ihr werdet nur mit der Rahmet von Allah SWT kommen. Sahabe sagen, ja, Rasulallah, auch sie, er hat nämlich nachts, ist aufgestanden, hat so lange in Qiyam vor Allah SWT gestanden, dass seine Füße angeschwollen sind und aufgeplatzt sind. Auch sie, ja, Rasulallah, sie werden nicht kommen ins Paradies wegen ihren Taten, sagt er, nein, auch ich nicht. Hatta yataghammadni Allahu bi rahmatihi wa fadlihi. Solange mich nicht Allah SWT mit seiner Rahma und seiner Barmherzigkeit überall einbettet, kann ich auch nicht ins Paradies eingehen. Das heißt, man ist fern von der Rahma von Allah SWT. Das heißt, man ist fern von Jannah, Allah. Allah soll uns schützen. Deswegen sollen wir versuchen, selbst in uns die Sunna lebendig zu machen. Und dann versuchen, bei anderen Leuten die Sunna lebendig zu machen. Warum? Derjenige, der nach mir eine Sunna von meinen Sunnen lebendig macht, die nicht mehr praktiziert werden, der bekommt die gleiche Belohnung, den all die Leute bekommen, die mit dieser Sunna praktizieren. Ohne dass von den Praktizierenden auch nur die geringste Belohnung verlängert wird. Das heißt, wenn wir Grund dafür geworden sind, dass einer durch uns die Sunna von Rabbi sallallahu alaihi wasallam lebendig gemacht hat in seinem Leben, dann wird diese Person, die das geschafft hat, Belohnung bekommen. Aber weil wir Grund dafür waren, dass diese Person diese Sache angefangen hat, werden wir die gleiche Belohnung auf unser Konto bekommen. Ohne dass diejenige Person, die diese Sache macht, von ihren Belohnungen einbüßen muss. Derjenige, der ganz fest an der Sunna hält, der wird ins Paradies gelangen, sagt Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah soll uns Taufiq geben. Abu Huraira dann überliefert, dass Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, ich hinterlasse euch 2 Sachen. Solange ihr euch an diese ganz fest haltet, könnt ihr nicht in die Irre gehen. Das Buch von Allah und meine Sunna. Das sind 2 Sachen, an die man sich ganz fest halten soll. An das Buch von Allah subhanahu wa ta'ala und an die Sunna von Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allah soll uns Taufiq geben, das zu machen. Keiner kann also richtige Hidayat, Rechtleitung bekommen, solange er nicht die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in sein Leben hat. Aber leider, meine Brüder, Allah soll uns Verständnis geben, in dieser Zeit, ne, die Leute haben die Sunna vergessen. Deswegen, Abdullah ibn Mas'ud sagt, berichtet, dass Prophet Muhammad gesagt hat, zu einer Zeit, in der meine Umma viel Ikhtilaf, Uneinstimmigkeit haben wird, ist derjenige, der ganz fest an meiner Sunna festhält, mit der Person zu vergleichen, die in ihrer Hand ein Stück glühende Kohle hält. Das heißt, die Zeit wird kommen, wo derjenige, der mit der Sunna praktiziert, mit ganz schlimmen Augen angeschaut wird. Die Leute werden sagen, was? Was machst du? Das ist modern. Jetzt ist die Zeit von Mashallah, was weiß ich hier, Computer und Internet und was weiß ich, ne? Und du praktizierst mit der Sunna? Die Leute, ne? Es wird wirklich die Zeit kommen, und das ist so. Es ist die Zeit gekommen. Vor allen Dingen in den Großstädten. Die Leute schauen einen ganz schlimm an. Wenn man zum Beispiel einen Bart hat, oder wenn man sich nach der Sunna anzieht, die Leute, das ist so schwer geworden. Die Hochzeiten, nicht mal Leute, die fünfmal am Tag beten können, ihre Hochzeiten so gestalten, wie es der Sunna entspricht. Sie müssen, ne, sie müssen irgendwelche Musikinstrumente und sie müssen irgendwelche Sachen machen, die der Scharia nicht entsprechen. Sonst kann man nicht mehr heiraten. Und das ist gemeint mit, es wird eine Zeit kommen, wo die Leute, wenn sie mit der Sunna praktizieren wollen, ne, und ihren Iman richtig ausleben wollen, das wird so schwer sein, als wenn sie glühende Kohle in ihrer Hand halten. Allah soll uns von den Tugendhaften machen, die es schaffen, auch in so einer Zeit ihren Iman zu beschützen und trotzdem nach der Sunna vom Propheten Muhammad zu leben. Jetzt wir werden versuchen, inshallah, zur Adab von Essen zu kommen. Na, das war jetzt die Einleitung. Allah sagt, derjenige, der Allah und seinem Propheten folgt, er wird großen Erfolg bekommen. Allah soll uns diesen Erfolg geben, inshallah. Das Vorbild, jetzt ist eine Sache, dass diese Sunna muss man intensiv studieren. Deswegen, ich wollte eigentlich nur anfangen mit der Sunna vom Essen und ich wollte dann schnell noch andere Sunna machen, aber ich bin einmal reingegangen in die Sunna vom Essen und ich konnte nicht wieder rausgehen, ne? Weil es ist so tief, ne? Und je mehr ich die Sunna bezüglich dem Essen hier versucht habe zu studieren, desto mehr der Respekt und die Liebe zu Rasulullah ist in meinem Herzen größer geworden. Weil ich gesehen habe, Prophet Muhammad ist keine normale Person, sondern sie ist wirklich geschickt worden, damit man ihr folgt. Weil es wirklich jede Sache bewusst gemacht worden ist. Wir werden das jetzt sehen. So, ich versuche jetzt, es ist alles normalerweise hier, jeder kann von mir, was ich sage jetzt, auch mit Hadith und so und dem Platz, wo es herkommt, kann er von mir, ich habe das hier aufgeschrieben, aber das immer zu erwähnen, würde ewig Zeit in Anspruch nehmen. Deswegen einfach hören und versuchen, diese Sachen sich so gut wie möglich zu merken. Ich kann auch diese Sache, später nochmal können wir das kontrollieren und vielleicht in wie war das, madrasa.de, ne? Da können wir das reinsetzen und das kann dann von dort auch nochmal, ne? Einzeln dann von jedem hier gelesen werden. Also, die Hände zu waschen vor dem Essen und nach dem Essen ist eine Sunna von allen Anbiya alaihi wassalatu wassalam. Alle Anbiya alaihi wassalatu wassalam haben vor und nach dem Essen ihre Hände gewaschen. Und wenn man sich jetzt die Belohnungen anhört, ne, dann wird man sowieso baff, ne, dann wird man wirklich erstaunt sein. Also es hält die Armut fern. Also die Hände zu waschen vor dem Essen und nach dem Essen hält die Armut fern. Sie ist Grund für die Vermehrung von Khair, von dem Guten, Allahu Akbar. Sie ist Grund dafür, dass Baraka, Segen, vermehrt wird. Also ich habe da auch, von dem das überliefert worden ist und in welchem Buch das steht, steht hier alles drin, ne? Aber das sage ich jetzt nicht auf. Dann Vermehrung von Rizq, Allahu Akbar. Dass die Versorgung, wenn man nur die Hände vor dem Essen und nach dem Essen wäscht, das ist auch Grund dafür, dass Rizq, die Versorgung, mehr wird. Man darf seine Hände auch in eine Schüssel waschen. Also man muss nicht unbedingt jetzt zum Wasserhahn gehen oder so, man kann das auch in eine Schüssel waschen. Aber es sollte darauf aufgepasst werden, dass es nicht die Schüssel ist, von der gegessen worden ist. Das sollte eine separate Schüssel sein, ne? Die, in der dann die Hände gewaschen werden. Sonst ist es respektlos gegenüber dem Essen, dass man das auch so für diese Sachen nutzt. So, man sollte mindestens Bismillah sagen, wenn man mit dem Essen anfängt. Ja? Oder es ist sogar besser, dass man Bismillahirrahmanirrahim sagt. Aber es gibt noch viele andere Lubatschen. Abu Huraira berichtet, dass Rasulullah SAW gesagt hat, wenn ihr eure Hände zum Essen streckt, sollt ihr Bismillahi wa ala barakatillah sagen. Hakim, und in Hisn kann man das finden. Und Allama Zulqani rahmatullah sagt in seinem Scherh von Mawahib, dass man kann auf diese Sorge, Allahumma barik lana fihi wa ta'imna khayran minh. So kann man auch anfangen. Oder Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa anta khayrul raziqin. Das heißt, ne, diese Sachen kann, sollte man auch, yani zumindest wenn man das nicht immer sagt, manchmal sollte man es. Ja, es wird zum Beispiel zum Schluss eine separate Sektion kommt, eine Abteilung kommt hier, wo die Bittgebete nach dem Gebet kommen. Und alle, es sind wirklich so viele, ne, alle immer aufzusagen, es würde wirklich unmöglich sein. Aber die Gelehrten sagen, dass man versucht nicht immer bei einer zu bleiben, sondern man sollte versuchen, einige zu lernen und dann immer abzuwechseln. Ne? Dass jede, diese, alle Riwayat, alle Sünder von Rasulullah, alle Duas lebendig gemacht werden. Allah soll uns Taufik geben, inshallah. Was passiert, wenn man keine Besmala liest? Wenn man keine Bismillah sagt, wenn man nicht den Namen von Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt, was passiert? Kommt auch keine Baraka von Allah subhanahu wa ta'ala, Mann. Ne? Wenn man keine Besmala liest, bekommt man auch keine Baraka von Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Teufel ist mit. Also das heißt, wenn man Bismillah liest, kommt Baraka. Wenn man keine Baraka liest, Bismillah liest, bekommt man auch keine Baraka. Und der Teufel ist mit. Ne? Der Teufel ist mit. Und deswegen sollte man das nicht machen. Also sollte man Bismillah. Und wenn man das jetzt vergessen hat, was sagt man? Ne? Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Das sollte man dann nachholen. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Wenn man das dann gesagt hat, der Effekt ist, dass das, was dann in den Magen von dem Teufel gekommen ist, dann wieder in den eigenen Magen reinkommt. Also, das heißt, der Mann wird man wieder gesättigt. Ne? Allah subhanahu wa ta'ala soll uns Taufik geben, dass wir niemals die Besmala vergessen. Ja? Weil es gibt eine Hadith, Sam Billah, ja? Also, Kul bi yaminik, Sam Billah, das heißt, man soll immer Bismillah sagen, man soll mit seiner rechten Hand essen und man soll von dem Platz essen, der vor einem ist, ne? der gegenüber von einem ist, der am nächsten ist. Meschai sagen, dass Bismillah sagen ist Sunnah und dass man mit der rechten Hand ist auch ist Sunnah. Aber dass man von seiner Seite isst und nicht von der Seite des Bruders isst, das ist Wajib. Weil nämlich die andere Seite gehört dem Bruder. Wenn man von dort ist, nimmt man sein Recht weg. Ja? Deswegen sollte man zum Beispiel der gegenüberliegenden Seite sind viele Fleischstücke, ne? Und auf deiner Seite sind keine Fleischstücke. Ne? Dann ist am besten, wenn man das auf seine Seite bekommen möchte, dass man den Teller umdreht. Dann ist es auf seiner Seite. Aber man soll nicht jetzt seine Finger da auf seiner Seite darum. Ne? So, mit der rechten Hand zu essen ist Sunnah. Ne? Weil nämlich der Teufel mit der linken Hand isst. Ja? Also der Teufel, ja, der isst mit der linken Hand und er nimmt auch mit der linken Hand. Deswegen sollte man auch beim Geben mit der rechten Hand geben. Und man sollte essen mit der linken Hand. Ja? Das heißt, man sollte nicht, ne, wie der Teufel mit der linken Hand essen, sondern mit der rechten Hand essen. Und da gibt es auch diese Bestrafung, ne, für diejenige Person, was wir vorhin schon erwähnt haben, die mit der linken Hand gegessen hat. Ne? Ja, hat immer mit der linken Hand gegessen, der Prophet hat gesagt, nein, mit der rechten Hand. Dann hat er ein bisschen mit der rechten Hand gegessen, dann wieder mit der linken Hand weiter. Und Prophet Mahomes hat zum Schluss zu ihm gesagt, du sollst nicht mehr mit der linken Hand essen können. Oder? Und es ist also wichtig, dass man mit der rechten Hand isst. Auch die Linkshänder sollten sich angewöhnen, wenigstens beim Essen, also beim Schreiben und so und bei anderen Sachen, dann können sie die linke Hand durch benutzen. Aber weil es Wa'id gibt für die Benutzung von linker Hand beim Essen, sollte man versuchen, sich das abzugewöhnen. Okay, vielleicht klappt es nicht beim ersten Mal, aber wenn man übt, inshallah, ich habe viele Linkshänder gesehen, die es geschafft haben, die vorher keine Lokma in ihren Mund führen konnten, weil sie geübt haben, oder die Hälfte auf den Boden gegangen ist dann, so, gesehen, dass sie wirklich es geschafft haben, sich umzustellen, rechte Hand. Es geht, wenn man sich wirklich diese Sache bewusst vornimmt. Und wie schon gesagt, es ist so, dass man vor seiner eigenen Seite ist. Also dass er nicht eine Seite von dem Bruder irgendwie da und nachdem man die erste Lokma gegessen hat, gibt es auch eine Dua. Ya wasi al-maghfira. Ja, wasi'an maghfira. Ja. Und nach jeder Lokma sollte man Alhamdulillah sagen. Und nach jedem Schluck, ja, dass man Wasser getrunken, sollte man auch Alhamdulillah sagen. Und das erfreut Allah subhanahu wa ta'ala. Ja. Das habe ich auch, ja. Also man sollte viel, so, es gibt verschiedene Überlieferungen. Eine Überlieferung, dass man am Anfang Bismillah sagt und zum Schluss Alhamdulillah sagt. Wenn man zum Beispiel Wasser trinkt, sollte man es in drei Schlucken trinken. Ne? Und bei, am Anfang sagt man Bismillah und zum Schluss sagt man zum Schluss Alhamdulillah. Aber es gibt auch die Überlieferung, dass man Alhamdulillah nach jedem Schluck sagt. Ja? Ajib, ne? Und Allah soll das Tawfiq geben, das zu praktizieren. Die Schüssel. Da. Von der Mitte der Schüssel, Schüssel zu essen, ist Grund für Segenlosigkeit. Da die Baraka in die Mitte von dem Essen herunter kommt. Deshalb Prophet Muhammad empfiehlt, dass man von den Seiten essen soll. Zum Beispiel, wenn man auf so einen Topf hat und das Essen herausnimmt, ne, sollte man versuchen, immer von den Seiten herauszunehmen. Und nicht gleich von der Mitte, ne? Weil der Segen fällt in die Mitte vom Essen. Ja? Deswegen ist es auch so, es gibt Riyad, wo der Prophet Muhammad selber von den Seiten genommen hat. Weil immer dann die Baraka erhalten bleibt. So, die Schüssel, Teller ganz sauber zu machen, ist Sunnah. Das heißt, man sollte versuchen, die Schüssel oder den Teller, den man benutzt, ganz sauber zu machen. Das ist ein Grund für Maghfira, Vergebung. Allah subhanahu wa ta'ala verzeiht einen dadurch auch die Sünden. Und es gibt sogar eine Riwayat, dies ist auch Grund, dass Allah ta'ala seinen Magen in dieser Welt und im Leben nach dem Tod füllen wird. Allahu Akbar. Wenn man seinen Teller immer sauber macht, wird es Grund dafür, gibt es Riwayat, ne? Das ist gut, Ibn Abbas oder in Kanz kommt das, ja, und Hakim überliefert es auch, dass Allah in dieser Welt seinen Magen füllen wird und im Leben nach dem Tod wird Allah seinen Magen auch füllen. Allah. Deswegen versuchen immer, inshallah, den Magen zu füllen. Den Teller sauber zu machen. Das war jetzt falsch.
Sauber zu machen heißt jetzt alles aufzuessen.
Ja, also man sollte versuchen mit den Fingern und so, das kommt jetzt nur, ne? Man sollte aber nicht, ne, das kommt später erstmal. So. Die Finger zu lecken ist auch Sunnah. Kabra dann berichtet das, jetzt kommt ein Muslim Scherif, dass die Finger zu lecken ist auch Sunnah. Die Sunnah-Methode dafür ist, dass man mit dem Mittelfinger anfängt. So. Mit dem Mittelfinger fängt man an, weil das zuerst mit dem Essen in Kontakt kommt. Der Mittelfinger. Dann, das heißt, zuerst leckt man den Mittelfinger, dann den Zeigefinger und dann den Daumen. Und dreimal zu lecken ist auch Sunnah. Man sollte versuchen, das Ganze dreimal aufzumachen. Kommt in Fasail. Kommt Kab bin Malik überliefert das. Mit drei Fingern zu essen ist Sunnah. Mit drei Fingern zu essen ist Sunnah. Es gibt auch die Erlaubnis, mit fünf Fingern zu essen, wenn nötig. So. Manchmal gibt es manche Essen, wenn du versuchst, mit drei Fingern zu essen, ne, da fällt dir. Aber die Bangladesch-Brüder sind wirklich Spezialisten in Reisessen. Die machen das so, Kugelchen und dann rein. Allahu Akbar. Ich habe das mal versucht, nie hat es geklappt. 10 Jahre habe ich versucht, das zu lernen, aber ging nicht. Aber wirklich, man kann auch 4 benutzen, wenn es sein muss, man kann auch 5 benutzen, wenn es sein muss, aber man sollte versuchen, 3 zu benutzen. Und mit einem Finger soll man nicht essen, weil der Shaitan so ist. Ja? Es gibt eine Riwaya, man soll nicht, ne? Abu Huraira ibn in Jamul Wasail kommt das, dass mit einem Finger essen, so soll man nicht essen, weil der Teufel so ist. Shaitan ist so. Und mit 2 Fingern soll man auch nicht essen, weil das die Hochmütigen machen. Mit der Ketbirin essen mit 2 Fingern. Deswegen soll man mit 3 Fingern essen. Das ist die Tradition von allen Propheten, alayhimus salatu wa salam.
Wenn ich mit einer Gabel esse, soll ich dann auch meinen Finger lecken?
Oder wenn der Finger nicht dreckig geworden ist, willst du lecken, ne? Aber sonst vielleicht, ich sage jetzt nicht, dass Gabelessen ist haram oder so, ne? Nicht falsch verstehen. Aber du solltest schon versuchen, wenn du dieses Sunnah möchtest, ne? Weil es gibt viele Hikmats dahinter, ne? Viele Weisheiten dahinter, mit den Fingern zu essen. Ne? Zum Beispiel ist es jetzt auch erwiesen, dass hier, wenn die 3 Finger mit dem Essen in Berührung kommen, dann wird hier eine Substanz herausgelassen, das mit dem Essen zusammenkommt, verleiht dem Essen einen besonderen Geschmack und es hilft bei der Verdauung. Und es gibt keine hygienische Art und Weise zu essen als mit den Fingern. Um die Gabel zu desinfizieren, ne, die ganzen Bakterien abzutun, brauchst du vielleicht 80 Grad, 90 Grad. Aber Allah hat die Hände von Menschen so gemacht, dass er sie mit kaltem Wasser die Hände wäscht, ne, alle Bakterien herunterfallen. Allah. Deswegen sollte man wirklich die Finger benutzen. Und man sollte auch Hilal machen, das kommt später, ich weiß nicht, Hilal machen, das heißt, zwischen den Fingern, wenn man sieht, die Doktoren, ne, bevor sie, wenn sie Operationen machen, sie machen das so. Und das ist genau die Sunnah-Methode, von oben soll man so Hilal machen, Allah. Das heißt so, ne? Und man soll bis zu den Handgelenken, soll man machen. Und nicht nur die rechte Hand, nur die eine Hand zu waschen, ist nicht Sunnah. Man soll beide Hände waschen, das kommt auch später, wird erklärt, ja. Das heißt, beide Hände gleichzeitig waschen, Hilal machen, ne. Und bis zu den Handgelenken waschen. Allah soll uns Taufik geben, inshallah. Essen, Essen, das heruntergefallen ist, zu essen ist auch Sunnah. Ja? Shaitan kommt auch während des Essens. Deshalb sollte man das Heruntergefallene essen und nicht für den Shaitan hinterlassen. Das ist wichtig. Ne? Also wenn da jetzt irgendwas ist, was nicht gerade so appetitlich ist, das sollte man wegnehmen. Ne? Das entfernen. Ne? Und dann sollte man das trotzdem essen, was heruntergefallen ist. Schützt vor Armut. Wenn man so isst, also wenn man das heruntergefallene isst, das schützt vor Armut, schlimmen Krankheiten wie Baras, Lepra und Jusam, Hautkrankheiten. Und Kinder werden schlau, schützt vor Dummheit und Mashallah. Das gibt viele, viele Belohnungen. Ich habe da wirklich viele gesehen, ja. Ne? Dass, wenn man das macht, ne, dass die Kinder dann auch schlau werden und vor Dummheit geschützt werden. Viele, viele. Es gibt so Daily Me und Musnet, kommen da einige Sachen. Und ist Grund für Vergebung, sowieso. Grund für Vergebung. Das kommt in Ihya. Und die Schlüssel macht Dua, Gebet für denjenigen, der sie sauber gemacht hat. Allah. Und dann wird hier in Klammern, die Schüssel ist sündenlos, deswegen die Dua von der Schüssel wird akzeptiert. Allah. Schön, ne? Die Schüssel ist sündenlos und deswegen die Dua von der Schüssel wird akzeptiert. Allah. Die Hände mit dem Tuch abzuwischen ist auch Sunna. Vorher sollte man aber seine Finger abgeleckt haben. Ja, also zum Beispiel, wenn man jetzt kein Wasser, wenn man danach nicht die Hände waschen kann, dann kann man auch, nachdem man die Hände abgeleckt hat, ne, dreimal und so, dann kann man mit einem Tuch auch diese abwischen. Und das ist auch mehr gewesen in der Zeit von Rasulullah, ne, weil auch Wasser nicht immer vorhanden war und so, und so weiter und so weiter. Man kann auch, wenn man jetzt kein Tuch hat, wenn man kein Tuch hat, kann man sogar, nachdem man die Hände geleckt hat, dann diese restliche Flüssigkeit, was auf den Fingern ist, kann man dann auf die Hände auch so reiben. Und man kann es auch auf die Füße reiben. Ne? Und sogar auf die Oberarme kommt, in einer Weise. So, das kann man auch machen. Die Kinder machen das nicht mehr, ne? Die Kinder machen dann immer so und so. Und das ist Sünde, meine Brüder. Wir schimpfen dann immer mit den Kindern, ne? Ihr sollt eure Kleider nicht dreckig machen. Ne? Aber in Wirklichkeit, wenn man wirklich nicht die Gelegenheit hat, ne, weil es war auch in der Zeit von Rasulullah so, dass meistens, ne, hat es kein Wasser gegeben, ne, und auch manchmal keine Tücher gegeben. So deswegen, sie haben wirklich hier das mit den Händen aneinander reiben und an die Füße und an die Kleidung, das war gang und gäbe damals. Ne? Und deswegen ist es keine so. Aber es wird dann gesagt, dass es, wenn das einen Geruch hat, dieses Essen, was man gegessen hat, dann sollte man versuchen schon, ne, das irgendwie zu waschen. Und es ist auch Mustahab zu waschen. Also es ist nicht jetzt, dass man das und versuchen auch sauber zu sein. Das ist, und wenn man mit Seife wäscht, sogar Imam Ghazali Rahmatullah Alayh erklärt jetzt, wie man mit Seife seine Finger waschen soll. Man soll die Seife zuerst in die linke Hand nehmen und dann die drei Finger mit der rechten Hand waschen, indem man die Seife benutzt. Ne? So, man soll jetzt die Seife in die linke Hand nehmen, dann soll man die drei Finger waschen, so, mit der linken Hand. Danach soll man die Lippen waschen und mit den Fingern darüber streichen. Danach soll man den Mund waschen, indem man die Finger von oben nach unten zieht und dabei die Zähne sauber macht. Und dann soll man zum Schluss mit den Fingern den Gaumen auch sauber machen. Ne? So soll man dann auch den Gaumen sauber machen. Und danach soll man wieder mit Seife die ganze Hände abwaschen und dann fertig. Sogar das ist beschrieben worden, wie man seine Finger waschen soll. Allah soll uns Taufik geben. Amen. Auf eine Sufra zu essen, die ist auch Sunnah. Das heißt, auf dem Boden auszubreiten, diese Sufra, dieses Tuch, oder die Sufra vom Propheten Mahomes, das ist immer aus Leder. Ja, rotes Leder kommt auch in eine Riwayat. Und diese Sufra streckt man auf den Boden aus, ne? Legt man auf den Boden aus. Und der Prophet Mahomes hat niemals auf einen Tisch gegessen. Ne? Das sollte man auch berücksichtigen. Solange die Sufra ausgebreitet ist, machen die Engel Gebete für Rahma, Barmherzigkeit. Das heißt, die Sufra, solange die Sufra ausgebreitet ist, machen die Engel Dua. Ohne eine Sufra auf dem Boden ausgebreitet zu haben, so zu essen, ist gegen die Sunna. Das heißt, wenn man essen möchte, soll man unbedingt eine Sufra. Ja, hat viele, viele Vorteile, dann der Boden wird nicht dreckig und dann, wenn es runtergefallen ist, ne? Auf der Sofre kann man dann dieses Essen wieder hochheben und kann es wieder verwenden, wieder essen und so. Deswegen sollte man unbedingt versuchen, unbedingt eine Sofra, ja, ein Tuch auf dem Boden auszubreiten. Jetzt kommt, wie die Sofra von Rasul an war. Die Sofra des Propheten war aus Leder, rotes Leder und rund. Ne? So, um der Tulqari kommt das. Die Sofra, die für Isa alles herabgesandt wurde, soll aus rotem Leder gewesen sein. Schaut. Und der Tulqari auch. Ja? Die Sofra, was für Isa a.s. heruntergekommen ist, war auch aus rotem Leder. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen, nach 10 Minuten ist das Gebet. Ne? Was? Ich muss bitte auch...
Ich muss auch noch kurz was sagen.
Achso, das heißt sofort auch beenden. Okay. So, okay, dann hören wir gleich auf, ne? Okay, dann können wir gleich aufhören. Ne? Das machen wir jetzt dann weiter in der nächsten Versammlung. Ne? Weil wenn du auch noch was sagen möchtest.
Ich brauche 5 Minuten, keine 5 Minuten. Obwohl ich brauche 5 Minuten
noch. Ja, meine Meinung, das ist schon besser. Die Leute wollen vielleicht noch ein bisschen hier das Ganze verdauen. Also es gibt ungefähr, was ich hier aufgezählt habe, mit Unterpunkten, die habe ich nicht aufgezählt. Es gibt ungefähr, was habe ich hier? 53 Sunna. Und die Unterpunkte von den Einzelnen habe ich nicht gezählt. So. Und wir sind jetzt angekommen bei der 13. Sunna. Ja? So, das heißt, meine Brüder, besser, wenn du sprichst jetzt, ne? Okay. Jazakum khairan. Allah subhanahu wa ta'ala soll uns Tawfiq geben, inshallah, mit dem, was wir gehört haben, unbedingt zu praktizieren. Es ist gar nicht so schwer. Man muss sich nur diese Sachen aneignen und praktizieren. Und wir werden sehen, wie viel Baraka und wie viel Khair das bringen wird. Weil es kann nicht sein, dass der Prophet Mahomet eine Sache gemacht hat, die nicht nützlich für uns ist. Weil Prophet Mahomet ist Rahmatullah Alamin. Das heißt, seine Handlungen sind auch Barmherzigkeit von Allah. Und wenn wir die Barmherzigkeit von Allah wollen, wir praktizieren einfach die Sunna vom Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وضوء محمد
كيف تسميك
bitte noch sitzen bleiben kurz. Und zwar, Molana Sahab hat gesagt, dass die Schüssel Dua macht für denjenigen, der sie sauber gemacht hat. Und weil die Schüssel sündenlos ist, ist diese Frage.
Das hat mir wirklich gut gefallen, deshalb habe ich das übernommen.
Vielen Dank. In der Küche gibt es noch viele Schüsseln und Teller, die sauber gemacht werden wollen würden. Und die würden bestimmt viel Dua machen für denjenigen, der sich erbarmen würden, sie sauber zu machen. Wir haben ja ein bisschen Zeit jetzt dann zwischen Gebet und dem nächsten Vortrag. Das heißt, wenn ein paar Fragen finden würden, wäre das inshallah schnell gemacht. Das andere ist wegen Feedback. Ich habe in diesem Glasschrank, wo die DVDs von Habib Omar sind, einen Zettel gelegt, wo die Fragen dann nochmal stehen. Und zwar würden wir von euch gerne wissen, erstens, was hat mir gefallen, zweitens, was hat mir nicht gefallen, drittens, was fand ich verbesserungswürdig, viertens, was hat gefehlt, fünftens, was ist zu kurz gekommen und sechstens, hätten wir gerne auch noch konstruktive Kritik über den Stil des Vortrags der jeweiligen Dozenten.
Aha. Das wird das jetzt in unserer Abwesenheit sagen sollen.
Ja, das sieht keiner, das bleibt anonym. Sollte jemand seinen Namen draufschreiben wollen, seine E-Mail-Adresse, ist es auch gerne willkommen, dann machen wir in den Newsletter-Verteiler das rein, inshallah. Besonders wichtig wäre das Feedback von den Schwestern für uns, weil wir für Schwestern noch nie was angeboten haben und gerne wissen wollen würden, wie das gefallen hat. Und wir bitten darum, dass man sich Zeit nimmt und sich wirklich Gedanken macht, 10 Minuten hinsetzt und nicht nur so Stichpunkte schreibt, deswegen haben wir jetzt mal bessere Fragen als nur immer so Plus, Minus, weil dann kommt immer nur, hat mir alles gefallen und was fand ich verbesserungswürdig, nichts.
Also solche Zettel bitte nicht abgeben, sondern etwas detaillierter die ganze Sache betrachten. Bitte auf einen DIN A4 Zettel schreiben und den maximal zweimal falten und keine kleinen komischen Dinge abgeben, weil das macht es für uns dann schwer. Und ja, bitte bis Ende des Seminars diese Zettel abgeben. Und ja, das war's eigentlich. Wir würden uns sehr freuen. Ja, das machen wir.
Die Richtlinie.
Ja, mit den Schwestern, das machen wir dann. Die sollen es auch machen und das passt schon.
Die Richtlinie für Feedback sind die 5 Finger an der Hand. Hat mir super gefallen, finde ich toll. Okay? Was ist das? Darauf möchte ich besonders hinweisen. Ja? Das ist Stinkefinger. der Ringfinger mit Ehering, das heißt, das ist das, was ich mitnehmen möchte, wenn ich verbunden bleiben möchte, wenn eine Ehe verbunden ist. Und der kleine Finger, das ist zu kurz gekommen. Das ist so eine Richtlinie, wie man irgendwie Seminar-Innovation macht.
Ja, also wie gesagt, bitte nehmt euch Zeit dafür. Schreibt halbwegs leserlich auf einen DIN A4 Zettel und wirklich ausführlich, seid ehrlich. Schreibt alles, was euch auf dem Herzen liegt, alles, was euch nicht gefallen hat, weil nur so können wir versuchen, irgendwas daran zu ändern. Wenn jeder höflich ist und keiner was sagt, dann und jeder sagt, es war alles toll und so, dann bleibt alles so und ist vielleicht nicht gut. Also wir wollen uns optimieren. Und denkt bitte an die Schüsseln, die Dua machen wollen für euch. Die warten in der Küche, das wäre echt toll. Weil die sind sündenlos. Da sagt mir doch keiner. Hier sagen wir,